SRF 2 Kultur. Krieg zuvor, die Bevölkerung mit voller Härte. Nicht nur, dass während der Kämpfe 7 Millionen Soldaten und 10 Millionen Zivilisten umkamen. Der Krieg stellte den Alltag der meisten Menschen völlig auf den Kopf. Der französische Historiker Bruno Caban, Professor für Geschichte an der Yale University in den USA, ist Mitherausgeber und Mitautor des Buches «Der Erste Weltkrieg – Eine europäische Katastrophe». Darin richtet er den Blick immer wieder auf den Alltag der Bevölkerung in den kriegführenden Ländern. Sie sind bei Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder. Von Kriegsbegeisterung mag der Historiker Bruno Caban für die Anfangszeit des Ersten Weltkriegs nicht sprechen, sondern von einer Entschlossenheit, diesen Krieg zu führen. Denn die Führungen aller Staaten bezeichneten ihn als Verteidigungskrieg. Die Entschlossenheit wich jedoch schnell der Ernüchterung, weil der Krieg länger dauerte als versprochen und weil auch die Bevölkerung stark zu leiden hatte. Die Sorgen und Nöte aller Gesellschaftsschichten in den 40 kriegführenden Ländern seien mehr oder weniger dieselben gewesen, sagt Bruno Caban.
Les préoccupations sont les mêmes. C'est la préoccupation d'abord pour les combattants, la crainte effectivement constante pour les hommes qui sont partis au front, et puis la préoccupation de la survie, qui est la deuxième préoccupation principale, la préoccupation de la survie de la famille notamment, et enfin naturellement la préoccupation pour le pays, la crainte que la guerre ne bascule dans la défaite.
Am meisten habe die Menschen die Sorge um die Angehörigen an der Front geplagt, dann auch der Überlebenskampf der Familie und schließlich die Frage der Zukunft des Landes, die Angst, dass der Krieg mit einer Niederlage endet. So fasst der 47-jährige Historiker die Stimmung in der Bevölkerung zusammen.
Alors le désespoir sans doute pas, la fatigue et la rage certainement, j'utiliserai plutôt le terme d'usure.
Von Verzweiflung würde ich nicht sprechen, von Müdigkeit und Wut sicher. Ich würde von Abnutzung sprechen, um zu beschreiben, wie sich die Haltung der Bevölkerung entwickelte. Materielle und psychologische Abnutzung, besonders ab 1917.
In den ersten beiden Kriegsjahren habe die Bevölkerung stark Anteil am Krieg genommen, sagt Bruno Caban. 1916-17 sei die Stimmung deutlich schlechter geworden. 1918 seien in Frankreich und England bei den Soldaten und bei der Bevölkerung die Kräfte zurückgekehrt. Caban spricht von einer eigentlichen Remobilisierung. In Deutschland aber sei die Energie der Bevölkerung 1918 geschwunden. Auch mit dem klinischen Begriff der Depression könne man operieren, um diese Abnutzung zu beschreiben.
Naturellement, on est dans des sociétés où la psychiatrie est encore balbutiante et très peu présente. Néanmoins, les historiens, notamment mon collègue Jay Winter.
Natürlich steckte die Psychiatrie damals in ihren Anfängen. Aber Historiker wie Jay Winter haben hervorgehoben, dass während des Ersten Weltkriegs viele ältere Leute buchstäblich an Depressionen gestorben sind, weil der Tod der jüngeren Generation auf den Schlachtfeldern für sie unerträglich war. Denn die Jüngeren sollten die Älteren überleben. Diese Todesfälle aus Depressionen sind natürlich schwierig zu erheben, doch sie betrafen vermutlich sehr viele Menschen.
Ces phénomènes de dépression très difficiles à évaluer naturellement concernent vraisemblablement des proportions importantes de la population pendant la guerre.
Krieg als Abnutzungskampf, nicht nur auf den Schlachtfeldern, auch in der Heimat. Ein Krieg, der länger und länger dauerte, fast 4,5 Jahre. Das Versprechen der Regierungen erfüllte sich nicht. Zu Weihnachten 1914 waren weder die Deutschen in Paris noch die Franzosen in Berlin. Das Kampfgeschehen hatte sich festgefahren. Die Heimatfront, wie es in jenen Zeiten des totalen Kriegs hieß, das Französische spricht vom Front intérieur, der inneren Front, die Heimatfront wurde genauso wie die Gräben von Nordfrankreich und die Weiten Osteuropas zum Schauplatz großer Entbehrungen. Betrachten wir zunächst die Versorgung. Frankreich mobilisierte die Männer am 1. August 1914. Die Ernährer der Familien wurden in die Armee eingezogen und fielen zu Hause aus. Wovon lebten dann die Frauen und Kinder und die Alten?
Les familles vivaient à la fois d'un soutien financier donné par l'État.
Die Familien lebten zum Teil von staatlicher Unterstützung. In Frankreich waren das 1,25 Franc pro Tag für Familien, deren Ernährer in der Armee war. Dazu kamen 50 Centimes pro Kind unter 16 Jahren. Das ist nicht viel Geld. Es erlaubte vielen Familien, knapp über der Armutsgrenze zu leben. Die Familien lebten hauptsächlich von der Arbeit der Frauen. Sie nahmen Arbeit an in den Fabriken, in den Rüstungsfabriken. Ungefähr 400.000 Munitionnette, so nannte man sie, gab es 1914. Am Ende des Krieges war es 1 Million.
400.000 Munitionnette en 1914, elles sont à peu près 1 Million à la fin de la guerre.
Die Munitionnette, wörtlich die kleinen Munitionsarbeiterinnen, hielten das Leben am Laufen, also die Frauen.
Des femmes qui doivent à la fois mener de front leur vie dans les usines, avec d'ailleurs des conditions de travail très compliquées, très difficiles. Elles travaillent jusqu'à 14 heures par jour.
Die Frauen mussten ihr Leben in den Fabriken meistern. Unter sehr schwierigen Bedingungen leisteten sie dort 14-Stunden-Schichten. Das mussten sie unter einen Hut bringen mit dem Familienleben. Sie mussten das Leben der Kinder organisieren. Das war die komplizierte Lage sehr vieler Frauen in den Städten.
Voilà la situation très très compliquée naturellement de très nombreuses femmes dans les villes.
Auch auf dem Land musste das Leben weitergehen.
Quant aux campagnes, les exploitations continuent à marcher assez largement grâce au travail des femmes, bien entendu.
Auf dem Land liefen die Betriebe weiter, dank der Arbeit der Frauen und dank der Männer, die zu alt waren fürs Militär und die im Rahmen ihrer Kräfte mitarbeiteten.
En mesure de leur possibilité.
Alte Männer und vor allem Frauen trugen also die Last, das Land zu versorgen. Sie arbeiteten in den Munitionsfabriken, als Tramfahrerinnen, Schuhmacherinnen, an den Bankschaltern, in den Fabriken und auf den Bauernhöfen. Bruno Gaban weist darauf hin, dass die Frauen nicht nur die Doppelbelastung Familie und Broterwerb bewältigen mussten, sondern zugleich in großer Furcht lebten. Furcht um den Mann, den Bruder, den Vater, den Verlobten, der in der Armee diente.
C'est un poids énorme qui se double en outre d'un poids psychologique puisque ces femmes vivent dans la constante inquiétude à propos de leur de la santé de leurs proches, de ce qui va leur advenir.
Die Frauen hatten eine enorme Last zu tragen. Vergessen wir die psychische Belastung nicht. Die Frauen lebten in ständiger Sorge um ihre Angehörigen an der Front. Familien erwarteten angespannt Nachrichten von der Front. Die Soldaten schrieben damals sehr oft nach Hause, 3-4 Mal am Tag. Wurde der Postverkehr unterbrochen, manchmal einfach aus logistischen Gründen, stürzte das die Menschen in Verzweiflung, weil sie dachten, ein Unglück sei geschehen. Die psychische Belastung war riesig und verdoppelte die Last, die die Leute bewältigen mussten.
Le poids psychologique très fort et double en quelque sorte la pression économique du temps de guerre.
Die staatliche Unterstützung für die Familien der Soldaten belief sich auf ein Minimum. Die Frauen mussten allein fürs Auskommen der Familien sorgen, doch mit dem Geld war wenig zu kaufen. Die Versorgungslage war äußerst schlecht. Probleme gab es in allen Ländern, sagt Bruno Gaban.
Dans le cas de la France, c'est lié à l'invasion. En l'occurrence, la France perd à peu près 20% de sa production céréalière.
In Frankreich führte die Invasion zu Nahrungsmittelknappheit. Frankreich verlor in den ersten Kriegsmonaten 20% seiner Getreideproduktion, weil die großen Getreideregionen des Nordostens vom Feind besetzt waren. In Großbritannien stockte der Nachschub aus den Kolonien.
En Grande-Bretagne, par exemple, le problème vient de l'approvisionnement des colonies, qui est plus assuré de la même manière en temps de guerre qu'en temps de paix. Dans le cas de l'Allemagne, la situation est naturellement beaucoup plus dramatique. Elle est beaucoup plus dramatique du fait du blocus mis en place par les Alliés.
In Deutschland war die Lage noch viel dramatischer, wegen der Blockade durch die Alliierten. Sie führte zu schweren Engpässen ab 1915. Und der Mangel wurde im Steckrübenwinter 1916-17 absolut dramatisch. Zwischen 500.000 und 750.000 Menschen in Deutschland und Österreich-Ungarn starben den Hungertod.
Auf dem Land hungerte die Bevölkerung im Allgemeinen weniger, aber der Krieg beeinträchtigte auch die Landwirtschaft empfindlich. Auch die Bauern leisteten Militärdienst, die Düngerproduktion sank deutlich und ein Viertel aller Pferde in Frankreich wurden als Zugtiere in die Armee integriert. Sie fehlten beim Pflügen, beim Ernten, beim Transport der Güter. Besonders hart traf die Nahrungsmittelknappheit die Kinder, die Kriegsgefangenen und die Patienten in psychiatrischen Kliniken, sagt Bruno Gaban.
les enfants, là, on a des pertes qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que dans certaines régions, dans certaines villes notamment, la proportion d'enfants souffrant de la faim ou souffrant de malnutrition est une proportion très très lourde.
Unter den Kindern gab es große Verluste. Vor allem in den Städten war der Anteil der Kinder, die an Hunger und Mangelernährung litten, beträchtlich. Die alliierten Kriegsgefangenen in den deutschen Lagern hingen von den Paketen ab, die sie von zu Hause erhielten. Unter den Gefangenen Italienern und Russen gab es wegen des Hungers schwere Verluste. Und die Patienten in den psychiatrischen Kliniken, da denkt man immer an die Hungertoten des Zweiten Weltkriegs, aber auch während des Ersten starben in den psychiatrischen Kliniken Deutschlands 30% der Patienten an Hunger.
La proportion de malades qui sont morts de faim pendant la Première Guerre mondiale.
Verschlimmert wurde diese Not durch die Ströme von Flüchtlingen, die ebenfalls zu versorgen waren, und durch die schlechte Organisation der Lebensmittelverteilung.
Dans tous les pays, on essaie de faire face du mieux possible à ce problème de la faim.
In allen Ländern versuchte man, so gut es ging, mit dem Hunger fertig zu werden. Man führte die Rationierung ein, 1915 in Deutschland, 1918 in Frankreich. Die Rationierungskarten zielten darauf ab, den Verbrauch zu begrenzen und den Schwarzmarkt zu bekämpfen.
Die Regierungen setzten einen ganzen Maßnahmenkatalog um, denn die Nahrungsmittelknappheit war dramatisch und die Profiteure waren unerbittlich.
Il faut se rendre compte que le marché noir représente entre 30% et 50% des produits alimentaires en Allemagne à la fin de la guerre.
Man muss sich bewusst sein, bei Kriegsende liefen in Deutschland 50% der Lebensmittel über den Schwarzmarkt. Der Verbrauch wurde, wie gesagt, begrenzt. Ersatzprodukte wurden entwickelt. Und in den Städten legte die Bevölkerung Gärten an.
Il faut imaginer dans de très nombreuses villes allemandes des populations urbaines qui essaient d'exploiter le moindre lopin de terre pour cultiver ce qu'elles peuvent.
In deutschen Städten wurde noch auf dem kleinsten Fleckenboden irgendetwas Essbares angebaut. Die Leute hielten Hühner, Kaninchen, Schweine. Der städtische Raum regredierte. Er verländlichte sich wegen des Krieges und des Hungers.
Et puis à partir du printemps 1917 se mettent en place aussi des cuisines de guerre un peu partout en Allemagne.
Ab Frühling 1917 entstanden überall in Deutschland Kriegsküchen. In Hamburg etwa gaben diese im Frühling 1917 6 Millionen Mahlzeiten aus.
C'est absolument considérable.
Der Lebensmittelmangel schadete der Gesundheit der Menschen, aber er hatte auch einen psychologischen Effekt.
Le grand effet en fait de ce changement de consommation n'est pas simplement un effet sur la santé, c'est aussi un effet symbolique et je voudrais vraiment insister sur ce point parce que c'est un point très important en développant le cas allemand. L'Allemagne a connu une mutation de son alimentation à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.
Die Veränderung der Ernährung wirkte auch symbolisch. Das möchte ich am Beispiel Deutschlands hervorheben. Das Land hatte seine Ernährung Ende des 19. Jahrhunderts umgestellt. Man aß immer mehr Weißbrot aus importiertem Getreide. Eine spektakuläre Veränderung, besonders im Alltag der deutschen Arbeiter.
Or, avec la guerre, se diffuse désormais ce qu'on appelle le Kriegsbrot, c'est-à-dire le pain noir de guerre, avec des farines de seigle.
Mit dem Krieg verbreitete sich das Kriegsbrot, Schwarzbrot aus Roggenmehl. Zahlreiche Deutsche erlebten das als symbolische Deklassierung. Es kam zu starken Spannungen.
Et on assiste notamment au printemps 1917, mais aussi en janvier 1918, à des grèves.
Im Frühling 1917 und im Januar 18 entstanden in vielen deutschen Städten wegen des Hungers Streiks und Unruhen, häufig angeführt von Frauen. Sie organisierten den Kampf gegen die, die sie als Kriegsgewindler empfanden. Den Kampf gegen die Bauern, die ihre Produkte auf den Märkten teuer verkauften. Und sie kämpften gegen die zivile und militärische Verwaltung, die sie für unfähig hielten. Denn der Hunger traf die Bevölkerung mit voller Wucht.
Der Unmut richtete sich, wie Bruno Caban erklärt, auch gegen tatsächliche oder vermeintliche Kriegsprofiteure. Nicht nur gegen Bauern, die ihre Produkte für teures Geld in der Stadt anboten. Der Zorn traf auch eine zweite Gruppe, Männer, die nicht an der Front waren.
On assiste, si vous voulez, à une forme de tension croissante, disons à partir de la fin 1917, début 1918, avec un clivage très net entre les villes et les campagnes, notamment, je vous l'ai dit, dans les pays vivant sous blocus, en Allemagne et en Autriche-Hongrie.
Ab Ende 1917 stiegen die inneren Spannungen. Die Kluft zwischen Stadt und Land war groß, vor allem in den Ländern, die der Blockade unterlagen, Deutschland und Österreich-Ungarn. Der Kampf gegen die Kriegsgewinnler wird auch ein Kampf gegen vermeintliche Drückeberger. Ein wichtiges Phänomen im Ersten Weltkrieg. Die jungen Männer, die im Hinterland geblieben waren und keinen Militärdienst leisteten, weil sie in den Rüstungsfabriken arbeiteten oder dienstuntauglich waren. Diese Männer wurden durch die Zivilbevölkerung stigmatisiert. Die jungen Männer, die nicht an der Front waren, wurden sogar körperlich attackiert.
On assiste parfois à des attaques physiques contre des jeunes hommes qui sont là et qui n'ont pas été envoyés vers le front.
Sie sind bei Kontext. Für unsere Reihe über den Ersten Weltkrieg habe ich mit dem französischen Historiker Bruno Caban gesprochen, Professor an der Yale University in den USA und Mitherausgeber und Mitautor des Buches Der Erste Weltkrieg, eine europäische Katastrophe, im Verlag Konrad Theiss in Darmstadt erschienen. Thema unseres Gesprächs, der Alltag der Bevölkerung in den kriegführenden Ländern. Große Not gab es nicht nur bei der Versorgung mit Lebensmitteln, sondern auch bei einem anderen menschlichen Grundbedürfnis, bei der Frage der Unterkunft für die Bevölkerung. Bruno Caban schildert zuerst die Verhältnisse der sogenannten kleinen Leute.
Pour parler des familles ouvrières, prenons le cas d'une famille dont le père de famille, le soutien de famille est parti à l'armée.
Schauen wir uns eine Arbeiterfamilie an, deren Vater in der Armee war. Seiner Familie kam das Einfrieren des Mietzinses zugut, eine große Erleichterung in den Kriegsjahren. Für die Wohnungsbesitzer war das dagegen ein Problem, denn sie verloren einen wichtigen Teil ihrer Einkünfte. Die andere große Sorge in vielen Ländern war das Flüchtlingsproblem. In großer Zahl trafen Flüchtlinge in den Städten ein. Die Wohnungsnot wurde dadurch besonders problematisch. Während Monaten hausten viele Menschen in sehr schlechten Verhältnissen. Sie mussten schnell eine Unterkunft finden, ohne Freunde oder Verwandte in der Nähe zu haben.
Wer mehr Geld und Verwandte in der Gegend hatte, in die er geflohen war, litt weniger als mittellose Flüchtlinge. Ein weiteres großes Problem war, dass während des Krieges praktisch keine Wohnungen mehr gebaut und keine mehr renoviert wurden, sagt Bruno Caban.
L'arrêt quasiment des constructions de logements pendant la guerre, de très nombreux ouvriers du bâtiment sont partis à l'armée, de très nombreuses entreprises chargées du bâtiment ont fermé, et donc on ne construit quasiment plus de logements et on ne rénove plus de logements pendant toute la durée de la guerre.
Alle diese Schwierigkeiten im Alltag, die Angst um die Angehörigen an der Front und die Härte des Existenzkampfs führten in der Bevölkerung zu einer regelrechten Abnützung, zu Ermüdung und zu Wut. Diese Gefühle und die Not heizten die Stimmung auch innenpolitisch auf.
Les conflits sociaux, ils se développent assez largement à partir de 1917.
Soziale Konflikte entwickeln sich vor allem ab 1917. Am spektakulärsten waren die Streiks in Paris im Frühling 1917. Die Näherinnen in den Textilfabriken streikten. Bis Juni schlossen sich 42.000 Arbeiterinnen und Arbeiter diesen Streiks an, auch in den Munitionsfabriken.
Les revendications de ces femmes, assez largement, sont des revendications matérielles.
Diese Frauen forderten Lohnerhöhungen, um der Inflation zu begegnen, und die sogenannte englische Woche, das heißt die 5,5-Tage-Woche. Auch der Hass auf die Drückeberger kam zum Ausdruck. Diese Streiks endeten recht schnell. Die Soldaten reagierten feindlich auf diese Bewegung, weil sie fürchteten, die Streiks würden die Fortsetzung des Krieges gefährden.
Die sozialen Konflikte beendeten die Epoche des Burgfriedens, wie die von oben dekretierte Einheit der Nation im Deutschen Reich hieß, und der Union Sacrée, der Heiligen Union, wie der nationale Schulterschluss in Frankreich bezeichnet wurde.
Ces grèves sont fortes en France, mais sont naturellement beaucoup plus fortes ailleurs. Elles sont beaucoup plus fortes en Russie, bien entendu.
Die Streiks waren in Frankreich stark und andernorts noch viel stärker, etwa in Russland. Dort steigerte sich die Streikbewegung bis zur Revolution im Februar 1917. In Italien wurde gestreikt, in Turin gab es wegen des Hungers Unruhen. Die Streiks waren auch in Deutschland wichtig, vor allem 1918. Das Phänomen der Abnützung gab es in allen Ländern, denn die Opfer, die man seit 1914 gebracht hatte, erschienen allmählich zu brutal und zu schwer. Der Krieg schien unendlich.
Die Gesellschaften des frühen 20. Jahrhunderts waren stark von der Religion geprägt. Vermochte vielleicht der Glaube, die Leute angesichts ihrer existenziellen Nöte zu stützen?
La religion a plusieurs fonctions, je pense, pour pendant la guerre. La première fonction chez les soldats, notamment, c'est une fonction de défense face aux dangers permanents.
Die Religion hatte im Krieg mehrere Funktionen. Die erste, vor allem bei den Soldaten, war eine Schutzfunktion angesichts der ständigen Todesgefahr. Die Historikerin Annette Becker spricht von einer Blitzableiterreligion. Viele Soldaten hatten das Gefühl, dass der Glaube sie vor der Gefahr schützen würde. Es war eine Art Fetischismus. Die Soldaten trugen kleine Kreuze und Amulette, die im Hinterland gesegnet worden waren und die ihnen ihre Familien geschickt hatten. Diese geheiligten Gegenstände sollten helfen zu überleben.
Die Frömmigkeit des Volkes wuchs. Die Religion wurde ein Zufluchtsort für die Leute daheim.
Mais la religion a aussi un autre rôle qui est le rôle de lien entre l'arrière et le front.
Die Religion hatte auch die Funktion, Hinterland und Front zu verbinden. Gemeinsames Gebet, das Schicken von gesegneten Medaillen an die Front, viele Familien stellten in Kirchen Votivtafeln auf. Marienheiligtümer hatten großen Zulauf. An Feiertagen waren die Kirchen voll. All das zeigt, dass die Zivilbevölkerung versuchte, über die Religion einen starken spirituellen Kontakt zur Front herzustellen.
Die Religion veränderte sich selbst auch, sagt Bruno Caban.
On assiste à une évolution de la religion pendant la guerre, notamment des croyances qui étaient très fortes avant la guerre, comme la croyance dans le purgatoire.
Der Glaube ans Fegefeuer beispielsweise, der vor dem Krieg sehr stark war, der verschwand in diesen Jahren weitgehend. Einfach deshalb, weil Soldaten und Zivilisten den Eindruck hatten, die Hölle sei auf Erden. Deshalb hatte der Glaube ans Fegefeuer keinen Sinn mehr.
Die Soldaten an der Front und die Menschen im Hinterland haben die Hölle auf Erden erlebt. Die ursprünglich schreckenerregende Aussicht aufs Schmoren im Fegefeuer hat jede Kraft verloren, genau wie die Menschen selbst. Abnutzung, nennt Bruno Caban im Gespräch wiederholt die Verfassung der Menschen in den kriegführenden Ländern. Wie lebten sie nach dem Waffenstillstand vom 1. November 1918, nachdem 10 Millionen Soldaten gefallen und 7 Millionen Zivilisten umgekommen waren, nachdem Millionen von Menschen verwundet, verstümmelt, vergewaltigt, traumatisiert, mangelernährt waren? Wie lebten die Menschen am Ende dieses brutalen Krieges?
Bei dieser Frage denkt man oft an die Frauen. Allgemein wurde da das Rad nach dem Krieg zurückgedreht. Die Frauen hatten während des Krieges Männerarbeit verrichtet, sehr oft in Strukturen, die von Männern kontrolliert wurden.
Il y a de manière globale une sorte de retour en arrière après la Première Guerre mondiale. Les femmes ont exercé des travaux qui étaient des travaux des hommes pendant la guerre.
Mit der Rückkehr der Frontsoldaten 1918 bis 1920 kehrten die Frauen sehr oft an den Herd zurück und hörten auf, die Berufe auszuüben, die sie während des Krieges ausgefüllt hatten.
Et cessent d'occuper les emplois qu'elles occupaient pendant la Première mondiale.
Die Frauen wurden in ihre traditionelle Rolle zurückgedrängt. Und der Rest der Gesellschaft?
Ce qui est évident, c'est que la société, les sociétés de l'après-guerre ne peuvent pas revenir en arrière, tout simplement du fait du poids des morts. Il faut imaginer ce que représentent 10 millions de morts dans la société d'après-guerre, dans les sociétés d'après-guerre.
Klar ist, die Gesellschaften konnten nach dem Krieg nicht weiterleben wie zuvor, nur schon wegen der Verluste. Man muss sich vor Augen führen, was 10 Millionen Tote und 20 Millionen verwundete Soldaten sowie 7 Millionen tote Zivilisten bedeuten. Die Belastungen durch diese Verluste waren enorm. Die Leute mussten überleben. Man musste der Toten gedenken, aber versuchen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. In vielen Familien war das sehr schwierig, weil die Männer gefallen waren.
De très nombreuses femmes se retrouvent veuves avec des enfants et de très nombreuses jeunes femmes se retrouvent célibataires.
Sehr viele Frauen waren Witwen mit Kindern und sehr viele junge Frauen mussten ledig bleiben, weil es nicht genug Männer gab. Die Gesellschaften waren bei Kriegsende vor allem geprägt durch das Ausmaß der Verluste.
Les sociétés sont surtout, je crois, marquées par l'ampleur des pertes de la Grande Guerre.
Das bedeutete riesige Verluste an Menschenleben, Trauer und Leid. Materiell war das Leben noch schwieriger als vor dem Krieg.
Ja, man lebte jetzt mit anderen Schwierigkeiten als vor dem Krieg. Schwierigkeiten, die vor allem mit dem Verschwinden der Väter zu tun hatten und mit der Notwendigkeit, die Nachkriegsgesellschaften vollkommen neu zu organisieren.
Als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnen Historiker den Ersten Weltkrieg. Auch im Hinblick auf den Alltag der Bevölkerung ist diese Bezeichnung absolut gerechtfertigt. Sogenannte zivilisierte Staaten, sogenannte Kulturnationen zeigten, dass sie auch im Schlechten buchstäblich zu allem fähig waren. Das war eine Kontextsendung von Raphael Zehnder mit dem Historiker Bruno Gaban über den Alltag der Menschen im Ersten Weltkrieg. Die Übersetzungen las Andreas Müller-Kreppung. Das Buch von Bruno Gaban heißt «Der Erste Weltkrieg, eine europäische Katastrophe» und ist im Konrad-Theiss-Verlag in Darmstadt erschienen. Die nächste Sendung unserer Reihe über den Ersten Weltkrieg hören Sie am nächsten Montag. Da geht es um die Mobilisierung und Militarisierung von Frauen und Kindern, um die sogenannte Heimatfront. Heute in einer Woche, am 17. März, in Kontext.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.